Liebe Zuhörer unseres Radios, wir fahren jetzt wieder fort im kleinen Konzilskompendium, das Dekret über den Ökumenismus des Zweiten Vatikanischen Konzils vorzustellen. Wir sind im ersten Kapitel und werden heute zum zweiten kommen. Im zweiten Kapitel wird es dann um die praktischen Schritte, die möglich sind, bei der Verwirklichung des Ökumenismus gehen. Die Sätze sind nicht für den Hörfunk geschrieben worden, ein bisschen lang und verschachtelt. Ich versuche sie entsprechend zu gliedern. Alle in der Kirche sollen unter Wahrung der Einheit im Notwendigen, je nach der Aufgabe eines jeden in den verschiedenen Formen des geistigen Lebens und der äußeren Lebensgestaltung, in der Verschiedenheit der liturgischen Riten sowie der theologischen Ausarbeitung der Offenbarungswahrheit, die gebührende Freiheit walten lassen, in allem aber die Liebe üben. Auf diese Weise werden sie die wahre Katholizität und Apostolizität der Kirche immer vollständiger zum Ausdruck bringen. Das ist eine wichtige Formulierung hier, die Wahrung der Einheit im Notwendigen. Also dort, wo wirklich Unverzichtbares unseres Glaubensverständnisses berührt wird, kann man sozusagen es nicht verhandeln, das ist nicht zur Disposition. Aber man muss schon genau hinschauen, wo dieses Notwendige gegeben ist. Bei allen anderen Dingen, was sie dort den Ritus betrifft, die Ausgestaltung, denken Sie an die Riten im Osten, die ja doch erheblich differieren, unterscheiden sich von denen im Westen, sollte man die gebührende Freiheit walten lassen. Also jetzt nicht dann dort auf eine Uniformität drängen, wo es gar nicht notwendig ist. Das ist natürlich eine Spannung. Auf der einen Seite das Wesentliche, das Grundsätzliche zu bewahren, nicht aufzugeben. Und auf der anderen Seite dann auch die Freiheit walten zu lassen. Und man muss natürlich immer fragen, wo die Grenzziehung ist. Auf der anderen Seite ist es notwendig, dass die Katholiken die wahrhaft christlichen Güter aus dem gemeinsamen Erbe mit Freude anerkennen und hochschätzen, die sich bei den von uns getrennten Brüdern finden. Es ist billig und heilsam, die Reichtümer Christi und das Wirken der Geisteskräfte im Leben der anderen anzuerkennen, die für Christus Zeugnis geben, manchmal bis zur Hingabe des Lebens. Denn Gott ist immer wunderbar und bewunderungswürdig in seinen Werken. Also es ist auch in den anderen kirchlichen Gemeinschaften der Heilige Geist am Werk, wenn Sie nur etwa denken an die Aufbrüche in der charismatischen Erneuerung. Das war ja ein Phänomen, das keineswegs bei uns begonnen hat, sondern da waren andere Gruppierungen, Gemeinschaften und sehr, sehr weit voraus. Man darf auch nicht übergehen, dass alles, was von der Gnade des Heiligen Geistes in den Herzen der getrennten Brüder gewirkt wird, auch zu unserer eigenen Auferbauung beitragen kann. Also was der Geist Gottes bei anderen schenkt, das sollen wir einfach voll Freude und voll Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen und schätzen. Denn was wahrhaft christlich ist, steht niemals im Gegensatz zu den echten Gütern des Glaubens, sondern kann immer dazu helfen, dass das Geheimnis Christi und der Kirche vollkommener erfasst werde. Gerade die Spaltungen der Christenheit sind für die Kirche ein Hindernis, dass sie die ihr eigene Fülle der Katholizität in jenen Söhnen wirksam werden lässt, die ihr zwar durch die Taufe zugehören, aber von ihrer völligen Gemeinschaft getrennt sind. Ja, es wird dadurch auch für die Kirche selbst schwieriger, die Fülle der Katholizität unter jedem Aspekt in der Wirklichkeit des Lebens auszuprägen. Mit Freude bemerkt das Heilige Konzil, dass die Teilnahme der katholischen Gläubigen am ökumenischen Werk von Tag zu Tag wächst und empfiehlt sie den Bischöfen auf dem ganzen Erdkreis, dass sie von ihnen eifrig gefördert und mit Klugheit geleitet werde. Zweites Kapitel, die praktische Verwirklichung des Ökumenismus. Die Sorge um die Wiederherstellung der Einheit ist die Sache der ganzen Kirche, sowohl der Gläubigen wie auch der Hirten, und geht einen jeden an, je nach seiner Fähigkeit, sowohl in seinem täglichen christlichen Leben, wie auch bei theologischen und historischen Untersuchungen. Diese Sache macht schon einigermaßen deutlich, dass eine brüderliche Verbindung zwischen allen Christen schon vorhanden ist. Sie ist es, die schließlich nach dem gnädigen Willen Gottes zur vollkommenen und vollen Gemeinschaft und Einheit hinführt. Unionis Red Integratio heißt das Ökumenismusdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils, die Wiedererlangung der Einheit. Und darum muss es uns auch gehen, dass diese Einheit, die verloren gegangen ist, die ja schon mal da war in der Kirche des ersten Jahrtausends, dass diese uns wieder geschenkt wird. Im zweiten Kapitel dieser Konstitution, dieses Dekretes, geht es um die praktische Verwirklichung. Jede Erneuerung der Kirche besteht wesentlich im Wachstum der Treue gegenüber der eigenen Berufung. Und so ist ohne Zweifel hierin der Sinn der Bewegung in Richtung auf die Einheit zu sehen. Die Kirche wird auf dem Weg ihrer Pilgerschaft von Christus zu dieser dauernden Reform gerufen. Sie bedarf ihr allezeit, soweit sie eine menschliche und irdische Einrichtung ist. Ecclesia semper reformanda. Die Kirche ist immer zu reformieren, muss immer wieder einem Aggiornamento, wie es Johannes der 23. ausgedrückt hat, unterzogen werden, also einem auf den Tag gebracht werden, wenn man es wörtlich übersetzt, auf den Stand der Zeit. Sie merken das jetzt schon bei den Formulierungen dieses Textes, das wird ja jetzt 40 Jahre später sicher so nicht mehr formuliert werden. Jetzt, ich meine jetzt die sprachliche Gestaltung des Textes, nicht den Inhalt. Also da hat sich auch hier schon einiges getan. Und so verändern sich eben Zeiten und so muss auch die Kirche ja jetzt nicht in falsch verstandener Weise mit der Zeit gehen, aber sie muss einfach in die Zeit die Botschaft hineinsprechen und auch dieser äußeren Gestalt der Zeit gerecht werden. Und diese Änderungen können sich je nach Umständen und Zeitverhältnis im sittlichen Leben zeigen, in der Kirchendisziplin, Kirchenzucht steht hier, also würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, in der Kirchendisziplin oder auch in der Art der Lehrverkündigung. Überall dort, wo etwas nicht genau genug bewahrt worden ist, muss deshalb zu gegebener Zeit sachgerecht und pflichtgemäß eine Erneuerung stattfinden, heißt es hier. Denken wir nur daran, dass die Fürbitten über lange Zeit in der Kirche vernachlässigt worden sind, über Jahrhunderte, oder das Diakonat, das wurde wieder gleichsam aus der Urkirche herausgeholt und wieder in die Gegenwart hineinversetzt, wieder gültig gemacht. Also da hat sich schon vieles getan. Dieser Erneuerung kommt also eine besondere ökumenische Bedeutung zu. Und so sind die verschiedenen Lebensäußerungen der Kirche, in denen diese Erneuerung sich schon verwirklicht, als Unterpfand und als gute Vorbereitung zu sehen, die den künftigen Fortschritt des Ökumenismus schon verheißungsvoll ankündigen. Und dann wird genannt, was diese Dinge sind, die jetzt sich eingebracht haben in das Konzil: die biblische Bewegung, die liturgische Bewegung, die Predigt des Wortes Gottes und die Katechese, das Laienapostolat, neue Formen gottgeweihten Lebens, dass man die Spiritualität der Ehe wieder entdeckt hat, Lehre und Wirksamkeit der Kirche im sozialen Bereich. Es stimmt einfach, dass in all diesen Gebieten ja, Neuentdeckungen stattgefunden haben, neue Akzente gesetzt worden sind. Der nächste Satz im Kapitel 7 ist wichtig. Es gibt keinen echten Ökumenismus ohne innere Bekehrung. Denn aus dem Neuwerden des Geistes, aus der Selbstverleugnung und aus dem freien Strömen der Liebe erwächst und reift das Verlangen nach der Einheit. Deshalb müssen wir vom göttlichen Geist die Gnade aufrichtiger Selbstverleugnung, der Demut und des geduldigen Dienstes sowie der brüderlichen Herzensgüte zueinander erflehen. Der Völkerapostel sagt: So ermahne ich euch denn, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, zu der ihr berufen seid, mit aller Demut und Sanftmut. Ertragt einander geduldig in Liebe, bestrebt euch, die Einheit des Geistes zu wahren durch das Band des Friedens. Diese Mahnung gilt besonders denen, die die heiligen Weihen empfangen haben, damit die Sendung Christi, der zu uns kam, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen, ihre Fortsetzung finde. Auch von Sünden gegen die Einheit, das ist auch ein Begriff, der dann wichtig geworden ist in der Diskussion der späteren Jahre, Sünden gegen die Einheit, gilt das Zeugnis des heiligen Johannes. Wenn wir sagen, wir hätten nicht gesündigt, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. In Demut bitten wir also Gott und die getrennten Brüder um Verzeihung, wie auch wir unseren Schuldigen vergeben. Alle Christgläubigen sollen sich bewusst sein, dass sie die Einheit der Christen umso mehr fördern, ja sogar einüben, je mehr sie nach einem reinen Leben gemäß dem Evangelium streben. Je inniger die Gemeinschaft ist, die sie mit dem Vater, dem Wort und dem Geist vereint, umso inniger und leichter werden sie imstande sein, die gegenseitige Brüderlichkeit zu vertiefen. Auch ganz wichtige Sätze, die hier stehen. Wir gewähren Verzeihung, wir bitten um Verzeihung und je mehr wir das Evangelium leben gemäß dem Evangelium, desto mehr fördern und bringen wir die Einheit voran. Und es wird dann heißen, das Herzstück des geistlichen Ökumenismus, die Bekehrung des Herzens, ist die Heiligkeit des Lebens und das Gebet. Es segne und behüte Sie der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Zeit.